D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wettertechnisch ist heute aber alles dabei gewesen, ne? Strahlend blauer Himmel, Sonne, ein bisschen warm, aber auch kalt, sehr viel Wind, gar kein Wind, Regen, Graupelschauer und ganz, ganz viele Wolken. Das Ganze immer schön im Wechsel, so innerhalb von einer bis anderthalb Stunden. Man nennt es auch April und der macht auch in diesem Jahr 2017 selbstverständlich, was er will. Regen, Schnee, was auch immer. Und wer wird nass beim Regen oder beim Schnee? Wir natürlich. Und deshalb gibt es bei uns gleich den Wolkencheck. Wir klären nämlich, bei welchen Wolken ihr auf jeden Fall trocken bleiben werdet und bei welchen ihr besser eine Mülltüte überzieht. Pascal Fischer heute Abend bei mir im Studio. Pascal, du wirst diese Geheimnisse der Wolkenkunde lüften.
Ich bin ein wandelnder Wolkenatlas und ich sag nur...
Das bist du wirklich.
Vorsicht vor Türmen.
Vorsicht vor Türmen?
Am Himmel.
Okay, Näheres also gleich dazu. Ich bin Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Und heute dann Business as usual oder wie? Also mal gucken, wie gewöhnlich oder normal dieser Tag fürs türkische Parlament gewesen ist. Das ist nämlich heute zusammengekommen zur ersten Sitzung nach dem Referendum. Unter anderem ist es darum gegangen, den Ausnahmezustand zu verlängern. Wie das verhandelt worden ist, ich frage mal nach bei unserer Korrespondentin in Istanbul, Katharina Willinger. Katharina, wie war das denn heute? Also war das so Business as usual oder gab es dann doch besondere Herausforderungen heute?
Nee, also die größte Herausforderung oder der wesentliche Punkt heute war tatsächlich die Verlängerung des Ausnahmezustands. Am Montag gab es schon ein Treffen vom Sicherheitsrat und vom Kabinett. Da wurde das schon beschlossen. Das Parlament musste den Antrag heute noch absegnen. Das hat das Parlament auch getan. Das heißt, der Ausnahmezustand, der wäre heute Nacht ausgelaufen. Der verlängert sich jetzt bis zum 19.07. Und wäre damit dann seit fast einem Jahr in Kraft.
Was bedeutet das dann? Also ist es im Endeffekt oder läuft es so, wie es im vergangenen Jahr auch schon in der Türkei gelaufen ist?
Ja, also Ausnahmezustand bedeutet im Wesentlichen, die wesentlichen Punkte sind, dass der Präsident per Dekret Dinge entscheiden kann. Die Versammlungsfreiheit ist eingeschränkt. Theoretisch ist auch die Meinungsfreiheit beschränkt in dieser Zeit. Man könnte sagen, dass Verkehr einfach abgesperrt werden könnte. Man kann jederzeit kontrolliert werden. Das sind so die Dinge, die im Alltag auf einen zukommen können. Ansonsten den normalen Bürger betrifft so ein Ausnahmezustand tatsächlich nicht zu stark.
Die Opposition hat ja schon angekündigt, dass sie das Ergebnis dieses Referendums anfechten will. Wie wahrscheinlich ist das, dass die mit diesem Plan erfolgreich sind?
Das ist relativ unwahrscheinlich, denn zum einen fechten sie ja das Ergebnis aus dem Grund an, dass der Wahlrat, der Hohe Wahlrat, der dafür zuständig ist, diese Wahl zu beobachten und zu schauen, dass alles mit rechten Dingen abläuft, dem werfen sie vor, dass er Stimmzettel zugelassen hat, die kein amtliches Siegel hatten. Also in der Theorie könnten die auch gefälscht sein. Und die Klage, die jetzt eingeht, die Forderung nach Annullierung, die wird genau vor diesem Wahlrat, der ja diesen in den Augen der Opposition Fehler begangen hat, vorgebracht. Der muss darüber entscheiden. Das heißt, der müsste seinen eigenen Fehler einsehen und das tut er bislang nicht. Deswegen halte ich diese Aussicht auf Erfolg für relativ unwahrscheinlich.
Angenommen, diese umstrittenen Wahlzettel hätten nicht gezählt, um die geht es ja. Wäre das Ergebnis beim Referendum dann eigentlich ein Nein geworden?
Ja, das ist die große Frage, die sich hier auch viele Leute, viele Bürger stellen, vor allem natürlich die Nein-Wähler. Das kann man so genau nicht sagen. Es schwirrt immer diese Zahl 2,5 Millionen Wahlzettel umher und der Unterschied zwischen Ja- und Nein-Lager betrug ja so circa 1,4, 1,5 Millionen. Mhm. Das heißt, natürlich könnte das das i-Tüpfelchen gewesen sein, aber das weiß man nicht. Theoretisch kann es sich bei diesen Wahlzetteln auch um Stimmen gehandelt haben, die für Nein waren. Also das weiß man so nicht genau. Und da es ja keine sonderlich große Transparenz in diesem Wahlrat gibt, dass man sagen kann, man kann da schauen, man kann nochmal die Stimmen nachzählen, man hat einen Einblick, ist das sehr, sehr schwer zu beurteilen.
Heute ist zum ersten Mal nach dem Referendum das türkische Parlament zusammengekommen. Unter anderem ist der Ausnahmezustand verlängert worden. Infos dazu von Katharina Willinger, unsere Korrespondentin in Istanbul.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Was mich erstaunt, dass es andere Menschen gibt, die erstaunt darüber sind, dass es im April nochmal so richtig kalt werden kann mit Schnee und so. Leute, das ist normal. Durchatmen, weitermachen und schön nass regnen lassen, wenn ihr unterwegs seid, ne? Das ist einfach unser Schicksal im April. Oder vielleicht doch nicht? Mal gucken. Pascal Fischer, du hast dich da nochmal genauer mit dem aktuellen Aprilwetter für uns beschäftigt. Also lass uns das nochmal festhalten. So wie es gerade ist, alles einmal durcheinander verrührt, völlig normal für den April, ne?
Ja, völlig normal. Ich habe nochmal nachgefragt bei Jürgen Vollmer von wetteronline.de, der sagt, alles
das
normal.
Das kommt ganz einfach daher, dass die Temperaturgegensätze jetzt im Frühjahr zwischen Nord und Süd, aber auch zwischen Land und Meer am größten sind. Die Sonne, die aber zurückkehrt, schon richtig schön einheizt. Und das sieht man optisch anhand dieser wunderschönen Quellwolken, weiß, die in den blauen Himmel aufsteigen. Aber wenn sie dann über einen hinwegziehen, dann werden sie dunkelgrau an der Unterseite und dann kommt es auch richtig rausgepfeffert. Starke Regenschauer, aber auch mal Graupel oder Hagel ist dabei.
Naja, und so sieht das in Deutschland insgesamt gerade aus. Ist wie so eine getupfte Wetterkarte. Nur das Rheinland hat es mit 7 Grad warm, also regnet es da. Das ist aber wirklich eine Ausnahme. In vielen Regionen, gerade im Süden, ist es eher so 3 bis 7 Grad. Und da gibt es natürlich dann eher so Graupelschauer bis Schnee.
Wobei hatten wir ja auch, wir sind ja auch eher Rheinland, hier in Köln vorhin Graupelschauer. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja. Aber irgendwie war es auch ganz schön. Also Regenwolke und Hagelwolke sind dasselbe, nur eben mit unterschiedlicher Temperatur. Habe ich dich gerade richtig verstanden? Ansonsten sehen die gleich aus.
Ja, genau. Das sind einfach Unterschiede, je nachdem dann auch noch, wo du die Wolke und die Sonne sind, wenn du jetzt vom Aussehen her nochmal darauf schauen willst. Von unten kommt natürlich immer weniger Sonnenlicht durch, also sieht das generell dunkel aus. Wenn du oben im Flugzeug siehst, dann sieht das natürlich immer weiß-wattig aus.
Gut. Es gibt Regenwolkentypen. Wovor müssen wir besser weglaufen in den nächsten Tagen? Vor welchem Regenwolkentyp?
Ja, das sind so diese turmartigen Wolken. Also wenn die Wolke hoch aufragt und oben sieht sie so wie gezupft aus und unten ganz dunkel, das sind diese klassischen Gewitterwolken.
Die heißen Cumulonimbus für einen Cumulus, der auch Nimbus, also Niederschlag, Regen, eben unten ausspeit. Und die anderen Regenwolken, von Bauern meist gewünschten oder auch von Hobbygärtnern meist beliebten, Landregen bringen, das sind dann sogenannte Stratuswolken, also stratiforme Wolken, stratiform im Sinne von gleichtönig, monoton, ohne große Unterschiede und Kontraste.
Ja, haben wir auch alle ein bisschen gesehen in den letzten Tagen, denke ich, diese grauen, depressiv machenden Wände im Himmel. Ja, man guckt nur noch in Grau, ja, sieht nichts mehr, unterschiedslos. Ein bisschen Angeberwissen gerne noch für euch alle. Insgesamt gibt es 4 Wolkenfamilien. Die werden eingeteilt, je nachdem, in welcher himmlischen Höhe sie vorkommen. Und 10 Gattungen gibt es insgesamt, je nach Form. Also so bauschig, flächig, Schäfchen, wolkenartig, turmförmig und so weiter.
Wir haben hier eine Kollegin in der Redaktion, die Friederike.
Ja.
Die guckt immer auf norwegischen Wetterseiten nach, weil sie meint, die seien genauer. Also sie guckt auf norwegischen Wetterseiten nach, wie das Wetter in Deutschland wird. Also gibt es da so große Unterschiede oder was?
Ja, man kann vielleicht sagen, wenn du jetzt amerikanische Apps zum Beispiel auf dem Smartphone hast, dann haben die bei Deutschland nur noch ein Raster von 30 Kilometern, so von der Engmaschigkeit her. Das ist also nicht so genau. Wir Deutschen haben Stationen alle 2 bis 3 Kilometer. Das heißt, den deutschen Diensten kannst du erstmal vertrauen. Die wären besser. Das hat uns der deutsche Wetterdienst verraten. Ansonsten ist aber Jürgen Vollmer von wetteronline.de skeptisch, ob Apps wirklich bei gleicher Datenlage dann total unterschiedliches voraussagen.
Würde ich jetzt erstmal als Meteorologe glatt verneinen. Wenn das nicht so nutzerfreundlich umgesetzt ist, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, nee, das ist nicht so dolle. Aber was die meteorologischen Vorausberechnungen und so weiter betrifft, die Algorithmen der Computer sind mittlerweile so gut, dass es nur sehr marginale Unterschiede der einzelnen Wetterdienste gibt.
Ja, das sagt Jürgen Vollmer dann auch von den Regenradaren. Da kommt es auch wieder nur auf die Detailtreue an. Das kann ja sein, dass eine App einfach nicht so viele Daten sich saugt. Ja, zoomt man also rein, kannst du einfach mal ausprobieren bei den unterschiedlichen Apps und alles wird schnell so quadratisch, so verpixelt. Dann ist das Raster einfach nicht fein genug und dann siehst du natürlich nicht, ob das Unwetter jetzt an deiner Stadt vorbeizieht oder nicht. Ein Regenradar ist natürlich irgendwie eigentlich immer nur eine Rückschau, ja, und so richtig exakt natürlich nicht. Der deutsche Wetterdienst zum Beispiel meint, 1 bis 2 Stunden Vorhersage, ob es regnet, das kriegst du hin, mehr aber nicht.
Und das geht dann auch noch nach der Jahreszeit. Im Winter sind die Regengebiete eher so träge. Da kriegst du es eher hin mit der Vorhersage. Aber im Sommer, da gibt es so spontane Sommergewitter, da wird es echt schwierig mit so einem Radar.
Gut, Pascal, dann sag uns, wie lange bleibt das Wetter noch so durchwachsen?
Ja, im Norden ist das erstmal schon vorbei. In den nächsten 2 Tagen hört das auf mit diesem Regen. Aber du zahlst natürlich dafür einen Preis, wie wir alle. Mit diesem klaren Himmel wird es nämlich wieder kalt. Und zwar bis zu -5 Grad oder sogar noch tiefer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Da hilfst du Hunderten von Menschen, die in Seenot geraten. Und was passiert? Dein Schiff gerät dadurch selber in Seenot und du musst das Notsignal Mayday absenden. Das ist am Wochenende einem Schiff der Hilfsorganisation Jugend rettet passiert. Die haben Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet vor der libyschen Küste. Zum Schluss waren dann 400 Menschen auf dem Schiff und deshalb hat der Kapitän entschieden, einen Hilferuf abzusetzen. Das ist mehreren Schiffen so gegangen am vergangenen Wochenende von unterschiedlichen Hilfsorganisationen, weil eben im Moment aufgrund der relativ guten Wetterlage wieder viele Menschen versuchen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Allein am vergangenen Wochenende waren das ungefähr 7000 Menschen. Pauline Schmidt koordiniert von Berlin aus die Öffentlichkeitsarbeit von Jugend rettet. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und wir können das mal festhalten. Es gibt also Entwarnung, das Boot von Jugend rettet ist nicht mehr in Seenot. Ich wollte von Pauline erstmal wissen, wie geht's denn jetzt der Crew und wie geht's den Flüchtlingen?
Tatsächlich den Umständen entsprechend sehr gut. Also die Crew befindet sich in diesem Moment auf dem Weg in den Heimathafen nach Malta. Und auch die komplette Situation, die ja wirklich stark an der Grenze war, konnten wir so auflösen, dass es tatsächlich nicht einen Todesfall bei uns gab.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut zu hören. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Situation gekommen? Also gab es irgendeinen Moment, wo man sagen muss, okay, da hatten wir das nicht mehr unter Kontrolle? Also was ist da genau passiert?
In den Tagen am Osterwochenende sind über 7000 Menschen gleichzeitig angekommen. Das wiederum hat dazu geführt, dass die ganzen großen Rettungsschiffe, also SOS Mediterranee wie auch MOAS, das Rettungsgebiet verlassen mussten. Das sind Schiffe, auf die wir normalerweise Geflüchtete abgeben, wenn wir viele Menschen an Bord haben.
Also ihr habt quasi ein etwas kleineres Schiff und wenn ihr dann Flüchtlinge aufgenommen habt, dann könnt ihr die quasi nochmal auf ein anderes Schiff schicken.
Genau. Mhm. Die Juventa ist kein sogenanntes Transferschiff. Das heißt, wir arbeiten nur in der Search and Rescue Zone und stabilisieren eben dort Situationen, machen aber eben nie irgendeinen Transfer zum Festland, sondern leisten eben wirklich dort, wo die Notfälle passieren, diese medizinische Ersthilfe. Mhm. Und die Situation hat sich dann eben so generiert, dass unsere Partnerorganisationen alle vollkommen überladen waren, dementsprechend an Land gefahren sind und Geflüchtete abgegeben haben. Und wir dann zusammen mit MOAS und CI eben in der Search and Rescue Zone verblieben sind. Alle drei Organisationen sind durch die hohe Anzahl von Geflüchteten, die angekommen sind, dann sehr, sehr schnell eben voll bepackt gewesen. Es kamen aber immer mehr Leute. Wir haben die Leute dann rechts und links von der Juventa, nachdem wir eben voll waren, platziert. Und dann haben wir tatsächlich die Schlauchboote, die einigermaßen sicher waren, dann auch noch rechts und links von der Juventa, sagen wir mal, geparkt. Das ist schon eine Situation, die für die Crew sehr stressig ist und die hoch unideal ist.
Ist es denn eine außergewöhnliche Situation oder kommt das schon mal vor?
Das ist tatsächlich eine außergewöhnliche Situation. Mhm. Also wir hatten schon Situationen, in denen wir das Rettungsinselsystem nutzen konnten und nutzen mussten. Da kam aber dann immer nach einem gewissen Zeitpunkt eben eine Hilfe, ein größeres Schiff, das uns eben Personen abgenommen hat. In dieser speziellen Situation haben eben mehrere Mechanismen versagt. Die Zentralleitstelle in Rom, das MRCC, hat uns kein Abnahmeschiff schicken können. Die Organisationen vor Ort, die anderen NGOs waren überlastet oder hatten das Gebiet verlassen und gleichzeitig eben diese unglaubliche Zahl von 7000 Leuten und die NGOs, die zurückgeblieben sind, mussten das eben irgendwie alleine stabilisieren, damit niemand ums Leben kommt.
Wart ihr denn an irgendeiner Stelle auch enttäuscht oder verzweifelt? Ich frage das deshalb, weil ich gesehen habe, dass SOS Mediterranee getwittert hat. Wo war Frontex beispielsweise? Ja. Also wo ist die EU in solchen Situationen, wenn eben einfach dringend Hilfe nötig ist? Ist das auch ein Vorwurf, den ihr erhebt?
Unser Verein Juventa Jugend Rettet hat sich ja 2015 gegründet, weil eben nicht genug Seenotrettung stattfand. Ne? Da gab es dieses große Unglück, 800 tote Personen in einer Nacht vor Lampedusa damals. Und da war für uns klar, wir müssen eben einfach handeln und Seenotrettung findet nicht genug statt. Das heißt aber, dass wir von Anfang an eigentlich kommuniziert haben nach außen, wir sind ein Lückenfüller, aber auf gar keinen Fall die Lösung.
Wie geht ihr denn jetzt danach, wenn ihr wieder an Land seid, überhaupt mit so einer Situation um? Das war ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, für euch einfach eine extreme Situation. Also bekommt ihr dann irgendwie selber medizinische oder psychologische Hilfe? Also für alle Beteiligten, jetzt nicht nur für die Crew natürlich, sondern auch für die Flüchtlinge?
Also die Geflüchteten sind ja in dem Moment dann irgendwann abgegeben worden und zwar an eine auch sehr große Organisation, an Save the Children, an die wir dann nach vielen, vielen Stunden diesen Transfer machen konnten. Unsere Crew generell wird sowieso nach jeder Mission psychologisch betreut. Für diese extreme Notsituation jetzt haben wir tatsächlich nochmal extra Personal angefordert. Das heißt, es gibt jetzt mehr Psychologen, die auf die Crew warten als im sogenannten Normalfall. Und die Geflüchteten, wie gesagt, wir sind kein Transferschiff, wir geben dann immer ab. Wir können tatsächlich nur diese Ersthilfe auf dem Wasser leisten und alles, was dann an Land passiert, geht dann zum Beispiel an Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz oder auch IOM.
Tausende Flüchtlinge sind am Wochenende aus dem Mittelmeer gerettet worden. Schiffe, die geholfen haben, sind dabei selber in Seenot geraten. Eins dieser Schiffe war von Jugend Rettet. Pauline Schmidt arbeitet für diese Hilfsorganisation und hat uns nochmal erklärt, wie dieses Schiff überhaupt in die Situation gekommen ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
An sich ist das ja eine gute Sache, ne? Wenn Phantombilder der Polizei so gut sind, dass sie den Leuten, die gesucht werden, ziemlich ähnlich sehen, weil dann weiß man direkt, ach guck mal da. Bushido findet das Ganze gerade nicht so richtig spitze, denn es gibt ein Phantombild, da denkt man, ach guck mal, ist das nicht, genau. Der Bushido nämlich. Vor ein paar Wochen fand er das eigentlich noch ganz lustig, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er Strafanzeige gestellt. Pascal Fischer, du hast ja die ganze Sache nochmal angeguckt für uns. Warum und wen hat Bushido denn jetzt angezeigt?
Na, er hat erstmal Strafanzeige gestellt wegen mutmaßlicher Verleumdung und Verfolgung Unschuldiger. Damit ist er natürlich gemeint. Das hat der 38-Jährige also gemacht gegen die Polizei bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Stade. Und zwar schon vor Ostern, wie jetzt bekannt geworden ist. Konkret richtet sich die Anzeige erstmal natürlich gegen Unbekannt.
Gut, aber ich kann mich daran erinnern, dass er diese ganze Sache mit diesem Phantombild, das ihm eben ähnelt, doch eigentlich ganz witzig fand am Anfang.
Ja, ja, das war alles noch ganz anders vor rund 2 Wochen. Ne? Da hatte er sich noch bedankt für diese Styling-Tipps bei der Polizei auf Instagram. Er werde sich auch so eine rote Kappe zulegen, bald hat er da geschrieben. Auf dem Phantombild war ja jemand sehr Ähnliches mit einem roten Basecap zu sehen. Da fand also Bushido das alles am Ende nur noch peinlich für die Polizei.
Und die schöne Seite Bildblog, die hat das nochmal aufgedröselt, nämlich wie?
Ja genau, das war ja so, die Polizei hat ein Bushido-Foto genommen, ist gespiegelt, gefiltert, eine Kette wegretuschiert, den Bart verlängert und eine rote Kappe draufgesetzt. Und erst haben sich die Ordnungshüter dann noch rausgeredet, ein Zeichner habe das irgendwie verfertigt nach irgendwelchen Internet-Bildern. Aber die Details auf den Bildern, die haben die Macher einfach entlarvt. Und jetzt ist Bushido doch genervt und hat der Bild gesagt, ich habe ja Humor und bin Umgang mit der Justiz gewöhnt, aber mich jetzt als Posterboy für einen in gebrochenem Deutsch Frauen ausraubenden Typ auszustellen, geht mir ein bisschen zu weit. Die Staatsanwaltschaft will den Sachverhalt nun prüfen.
Bushido zeigt die Polizei an, weil die für ein Phantombild ein Foto von Bushido als Vorlage genommen hat und das sieht eben jetzt einfach so aus, das Phantombild, wie Bushido, sehr große Ähnlichkeit. Da versteht er keinen Spaß mehr. Pascal Fischer hat es nochmal aufgedröselt für euch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ey, ein Glück weiß der Majestix nichts davon. Hier Majestix von Asterix und Obelix. Der hat ja riesige Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fallen könnte, ne? Und wenn der jetzt auch noch wüsste, dass über uns ungefähr 7.500 Tonnen Weltraumschrott kreisen, der würde ausrasten, der würde einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ist ja auch ganz schön viel, ne? 7.500 Tonnen. Also was machen wir jetzt damit? Das Zeug ist da oben Und jetzt? Das versuchen gerade Forscher und Experten zu klären, und zwar auf der internationalen Weltraumschrottkonferenz. Die findet statt in Darmstadt durch die Europäische Weltraumorganisation ESA. Liebe Forscher und Experten, ich sage euch jetzt mal was. Falls euch nichts einfallen sollte, wir hätten da eine Idee, was man mit diesem Weltraumschrott anfangen könnte. Recyceln wäre ja eine Möglichkeit, ne? Also Weltraumschrott für ordentlich Kohle verhökern, irgendwie weiterverwenden. Warum eigentlich nicht? Was dabei rumkommen würde, Johannes Dabbelt hat mal nachgerechnet.
Der Weltraum ist eine riesige Fundgrube. Es gibt wertloses Zeug wie Bolzen, Schrauben oder Schraubenzieher, die Astronauten bei ihren Außeneinsätzen mal kurz nicht richtig festgehalten haben, aber auch Teile von Satelliten oder Raketen, die schon kostbarer sein dürften. Es gibt rund 18.000 Schrottteile im All, die so groß sind, dass Forscher sie sehen und überwachen können. Dazu kommen noch etwa 750.000 Teile, die kleiner als 10 cm im Durchmesser sind und damit unsichtbar für Teleskope oder fürs Radar. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da ran? Bei den ganz kleinen Teilen wird's knifflig, denn niemand weiß, wo genau dieser Minischrott gerade umherschwirrt. Sicher ist aber, er ist ziemlich schnell unterwegs.
Etwas in der Größenordnung von 12, 13 Kilometer pro Sekunde oder etwa 40.000 Kilometer pro Stunde.
Sagt Manuel Metz, Weltraumschrottfachmann vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum.
So ein 1 Zentimeter Aluminium-Vollkugel, das entspricht ungefähr der Energie, die eine Handgranate hätte, wenn sie explodieren würde. Und so 1 Zentimeter, sagt man auch, das ist ungefähr die Größe. Wenn so ein Teil, ein Partikel, einen Satelliten trifft, dann muss man davon ausgehen, dass der Satellit danach funktionsunfähig ist.
Im Film Gravity kriegen Sandra Bullock und George Clooney die Trümmerteile eines russischen Satelliten ab, während sie gerade draußen im All am Weltraumteleskop Hubble rumschrauben. Aber auch im richtigen Leben gibt es solche Kollisionen, zum Beispiel im vergangenen Jahr. Da ist ein nur wenige Millimeter großes Müllteilchen gegen einen Erdbeobachtungssatelliten gekracht. Die Folge? Eine ordentliche Delle im Satelliten, die einen der beiden Solarflügel beschädigte. Das Zeug zu fangen, also einzusammeln, ist gefährlich. Aber es könnte sich lohnen. Denn in Satelliten, Raketen und Co. wird natürlich kein billiges Plastik verbaut.
Das ist sehr viel Aluminium. Das ist auch Edelstahl. Insbesondere die Tanks werden aus Edelstahl gebaut, auch Titan.
Sagt Holger Krag bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Experte für Weltraummüll oder
für Raumfahrtrückstände, wie wir höflich sagen.
Neben Alu, Stahl und Titan gibt es unter diesen Rückständen aber auch eine Menge Elektronik. Zum Beispiel Kabel und Platinen und damit Kupfer. Außerdem ultraleichte Kohlenstofffasern, Akkus aus Blei oder Lithium und Solarzellen aus Galliumnitrit. Viel wertvolles Gerümpel, über das sich jeder Schrotthändler freuen würde. Weil Schrott nach Gewicht gehandelt wird, müssen wir jetzt erstmal wissen, wie viel das Ganze wiegt, das wir seit Beginn der Raumfahrt ins All geschossen haben. Wenn man das alles zusammenrechnet,
dann kommt man so auf eine Größenordnung von 7500 Tonnen Material im Orbit. Und das nimmt ständig zu.
Der Großteil ist Aluminium, sagen die Experten. Wie viel genau, weiß leider keiner. Wir schätzen einfach mal etwas mehr als die Hälfte, 3500 Tonnen. Für ein Kilo Aluschrott gibt es im Moment 70 Cent. Dazu vielleicht noch 1000 Tonnen Edelstahl, 100 Tonnen Titan und 50 Tonnen Kupfer. Den Rest hauen wir einfach als Mischschrott raus, auch den kauft jeder Schrottplatz. Nach dieser groben Rechnung kommen wir, summa summarum, auf rund 4,2 Millionen Euro. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Also worauf warten wir noch?
Einsammeln wird sich so nicht lohnen.
Nein, das macht auf keinen Fall Sinn.
Wieso denn nicht?
Die größte Schwierigkeit würde darin liegen, überhaupt diese 7.500 Tonnen einsammeln zu können. Die schwirren natürlich auf sehr unterschiedlichen Orbitebenen rum. Das heißt, man kann nicht mal eben mit einem Raumfahrzeug dahin gehen und sich Stückchen für Stückchen die Satelliten greifen und irgendeinem Recycling zuführen. Und das würde eine ungeheure Menge an Treibstoff in diesem Sammelfahrzeug benötigen, die den Aufwand wahrscheinlich gar nicht rechtfertigen würden.
Eine zig Millionen teure Müllsammelmission, um Müll im Wert von 4 Millionen Euro zu recyceln, rechnet sich also nicht. Aber natürlich können wir versuchen, in Zukunft Müll zu vermeiden. Ideen dazu gibt's genug. Ausrangierte Satelliten kann man langsam Richtung Erde sinken lassen, damit sie in der Atmosphäre verglühen. Oder noch besser, kaputte Satelliten werden nicht gleich durch neue ersetzt, sondern erstmal repariert.
Ein Auto werfen wir auch nicht weg, wenn mal eine Sicherung durchgebrannt ist oder der Tank leer ist. In der Raumfahrt ist das leider heute so. Und ich denke, das wäre so der erste Ansatz, ja, dass man anfängt, die Hardware, wo nur ein winziger Fehler zum Ausfall geführt hat, einfach wieder instand zu setzen.
Problem, auch das ist ziemlich teuer. Aber vielleicht irgendwann wirklich notwendig. Denn der Weltraumschrott wird immer mehr. Vor 2 Monaten ist eine indische Rakete Richtung Weltall gestartet. Mit an Bord 104 neue Satelliten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wut ist ein extremes Gefühl. Die überrennt einen und dann ist man auf einmal mittendrin in der emotionalen Achterbahnfahrt. Es gibt gute Gründe, warum Menschen wütend werden. Weil der Hamster wieder Durchfall hat, weil die Freundin oder der Freund Schluss gemacht hat. Oder Menschen sind wütend, weil die politische und wirtschaftliche Lage in ihrem Land einfach total beschissen ist. Genau das ist der Fall in Venezuela. Dort sind sehr viele Menschen extrem wütend. 80% der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Und deswegen gibt es seit Wochen Demonstrationen in der Hauptstadt Caracas. Für morgen hat die sozialistische Regierung zu Massenprotesten aufgerufen. Und die Sorge ist eben groß, dass diese Wut umschlagen kann in Gewalt und vielleicht sogar ein Bürgerkrieg naht. Anne-Kathrin Mellmann ist unsere Korrespondentin für die Region. Anne-Kathrin, wie genau sieht denn die Lage aus im Moment in Venezuela?
Na, ich glaube, die Wut ist tatsächlich das, was es am besten beschreibt. Die Bevölkerung ist extrem wütend, weil sie Grundnahrungsmittel nicht mehr bekommt, weil sie lebenswichtige Medikamente nicht mehr bekommt und weil diese Regierung, die sozialistische Regierung von Präsident Maduro, nicht bereit ist, sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Viele Menschen fordern schon seit langem ein Abwahlreferendum. Daraus ist nichts geworden. Das hat das oberste Gericht gestoppt. Sie fordern Neuwahlen, aber die Regierung lässt sich darauf in keinster Weise ein. Also die Lage ist wirklich, was die Versorgung angeht, katastrophal, politisch sehr, sehr angespannt und im Moment scheint das wirklich ein Pulverfass zu sein.
Das heißt, der Rückhalt aus der Bevölkerung für den Präsidenten Maduro ist im Moment gar nicht mehr vorhanden.
Sehr, sehr wenig. Die letzten Umfragen, die es gegeben hat in Venezuela, haben gezeigt, dass nur noch ungefähr 80% der Bevölkerung gegen die sozialistische Regierung eingestellt sind. Die Parlamentswahlen Ende 2015 haben das ganz gut illustriert. Das war wirklich ein Erdrutschsieg für die Opposition, die seitdem das Parlament dominiert. Aber die Regierung bremst die Opposition mit all ihren Vorhaben im Parlament immer wieder aus. Also da geht's wirklich überhaupt nicht voran. Der Rückhalt für die Regierung schwindet auch deshalb mehr und mehr. Und was mir immer wieder auffällt in Venezuela, ist, dass also auch wirklich Leute, die früher ausgewiesene Sozialisten waren, also Anhänger des verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez, die sagen ganz klar, mit dieser Regierung wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht mein Präsident.
Welche politischen Lager stehen sich denn da gegenüber morgen bei diesen Demonstrationen? Wie kann man die beschreiben?
Die sozialistische Regierung hat ihre Anhänger aufgerufen, auf die Straßen zu kommen. Das ist natürlich eine Reaktion auf die Protestaufrufe der Opposition. Und diese Opposition ist eigentlich ein Oppositionsbündnis, das da im Parlament die Mehrheit hat. Also dieser Tisch der demokratischen Einheit, so wird er genannt, besteht aus vielen, vielen Parteien und Gruppierungen. Und das sind nicht nur Rechte und Konservative, also die Gegner der Sozialisten, sondern das sind auch Abspaltungen der sozialistischen Partei, die sich im Laufe der Jahre gebildet haben, also als Gegenreaktion, weil die einfach nicht mehr einverstanden waren mit dem autoritären Politikstil. Und ja, beide Seiten sind wegen dieser extrem aufgeheizten Stimmung wahrscheinlich auch recht aggressiv. Also man kann wirklich nur hoffen, dass es dann nicht zu größeren Ausschreitungen kommen wird.
Es gibt Politikwissenschaftler, die jetzt befürchten, dass irgendwann auch das Militär eingreifen könnte in diese aufgeheizte Situation. Wie wahrscheinlich ist das momentan?
Das ist völlig unklar. Das kommt so ein bisschen darauf an, natürlich, wie sich das weiterentwickeln wird, wie dieser Massenprotest verlaufen wird, ob es danach mehr Proteste geben wird. Das geht ja schon seit Wochen so in allen Landesteilen, nicht nur in der Hauptstadt Caracas. Und es könnte natürlich sein, dass die Regierung irgendwann das Militär auf die Straße schickt, um diese Situation in den Griff zu bekommen und die Demonstranten davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen. Im Moment ist das noch unklar.
bei dir klingelt.
Ich würde vermuten, dass es darauf hinauslaufen wird, dass das Militär dann doch wohl eher nicht eingreift. Was die Opposition hofft, ist, dass das Militär sich sogar auf die Seite der Bevölkerung und der Opposition schlägt und möglicherweise diese Regierung wegputscht, also stürzt. Das halte ich aber für relativ unwahrscheinlich, weil es die Sozialisten wirklich gut verstanden haben in den vergangenen Jahren, das Militär mit einzubinden, das Militär mit politischer Macht auszustatten und auch mit wirtschaftlicher Macht. Also zum Beispiel ist die ganze Lebensmittelkontrolle im Moment in den Händen des Militärs, der ganze Import von Lebensmitteln und auch die Verteilung.
Morgen sind Großdemonstrationen angekündigt in Venezuela. Die Sorge, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, ist da. Infos dazu und eine Einordnung der Lage von unserer Korrespondentin für die Region, Anne-Kathrin Mellmann.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich bin immer noch ein bisschen irritiert nachhaltig, warum Menschen sowas tun, aber es passiert eben. Also, während eines Fußballspiels beim Erstligisten-Derby in Dänemark, Brøndby IF gegen Kopenhagen, haben Fans einen Fußballspieler beworfen und zwar nicht irgendwie mit Bananen oder Bier oder sonst irgendwas, sondern mit, Achtung, Ratten. Pascal Fischer, was genau war da los?
Ja, Ludwig Augustinsson wollte gerade einen Eckball schießen. Da sind ihm mehrere tote Ratten entgegengeflogen. Oh. Er hat dann später gesagt, das war richtig eklig. Ich hatte schon Bier und Münzen, aber Ratten, das war über die Grenze. Er hat die Ratten dann aber weggeschossen und dann den Eckball ausgeführt. Alles
cooler
hat auch,
Typ.
Ja, was muss, das muss, ne? Alles hat auch am Sportdirektor von Brøndby genagt. Troels Bech will alles unternehmen, um die Übeltäter zu finden. Leider suche man bei der Einlasskontrolle halt eher nach harten Waffen und nicht nach Pelztieren. Problem eben. Eine Lokalzeitung hat schon Witze gerissen. Das Spiel hätten 23.405 Zuschauer gesehen und 4 tote Ratten. Die Werfer seien so treffsicher gewesen wie die Brøndby-Stürmer. Die hatten ja gar kein Tor geschossen.
Also ein neues Tief der Stadionwurfgeschosse oder wie? Also hat es was früher schon mal gegeben?
Oh ja, es schreibt sich ein in eine lange Tradition und Geschichte. Vielleicht erinnerst du dich, Oliver Kahn hat in 93 eine Kastanie in Karlsruhe abbekommen.
Daran erinnere ich mich selbstverständlich.
Ja, 7 Jahre später hat ein Schüler ihm dann einen Golfball an den Kopf geschmissen. Oh. Da hat er richtig fett geblutet. Also wirklich, wenn du da mal so im Internet guckst, Münzen, Batterien, Feuerzeuge, Bierbecher, Böller, ist alles drin, ne? Resultiert dann in Platzwunden, Bewusstlosigkeit, Hörtraumata. Und bei einigen Fällen ist mir gar nicht klar, wie das Zeug ins Stadion gekommen ist. Dresden-Fans haben 2015 im Spiel gegen Leipzig einen Bullenkopf geschmissen und ein Inter-Mailand-Fan hat vor einem Spiel 2001 eine Vespa geklaut und vom Oberrang runtergeschmissen. Ein Jahr später hat Luis Figo von Real Madrid sogar einen blutigen Schweinskopf abbekommen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was sonst heute noch an Wissenswertem los gewesen ist in der Welt, das erfahrt ihr jetzt hier bei uns mit einem Best-of-Wissensnachrichten von Raphael Krämer.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Auch Computerprogramme haben Vorurteile. Das haben Wissenschaftler aus Princeton in einer Studie belegt. Sie haben dafür mit einem Computerprogramm einen Test aus der Psychologie gemacht, der unbewusste stereotype Erwartungen offenlegen soll. Dabei müssen Verbindungen zwischen verschiedenen Begriffen hergestellt werden. Und herauskam, das Programm beurteilte Vornamen, die oft von schwarzen Männern in den USA getragen werden, als eher unangenehm und Namen, die unter Weißen üblich sind, dagegen als eher angenehm. Weibliche Vornamen wurden eher mit Kunst verknüpft, männliche eher mit Mathematik. Die Erklärung der Forscher ist relativ einfach. Die Computerprogramme lernen anhand von Datensätzen und wenn in diesen Datensätzen direkt oder indirekt Stereotype enthalten sind, dann lernt das Computerprogramm die mit. Die Auswahl der Datensätze, mit denen Computerprogramme lernen, ist also entscheidend. RFID-Sensoren stecken mittlerweile in fast jeder Plastikkarte im Portemonnaie und in vielen Preisschildern im Supermarkt. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung will, dass sie in Zukunft auch in Straßen und Brücken eingebaut werden. Wie auch bei Preisschildern könnten die Sensoren Daten senden, ohne selbst eine Batterie zu haben. Und zwar dann, wenn sie in der Nähe eines Lesegeräts sind. Bei den Straßen und Brücken sollen die RFID-Chips Messdaten sammeln und weiterfunken. Zum Beispiel, wie feucht ein Bauteil aus Stahlbeton ist oder welche Temperatur im Inneren einer Brücke herrscht. Die Bundesanstalt will durch die Technik auch die Wartung einfacher machen. Ihr Plan ist, dass ein Fahrzeug der Techniker einfach im Vorbeifahren die Daten aus der Straße ausliest. Wenn es um die Sprache des Ruhrgebiets geht, sind viele schnell bei der Mantaplatte für einen Teller mit Currywurst und Pommes oder der Mensch aus dem Ruhrpott fällt im Sonntagstatort auf durch sein Dat und Watt und Hasse und Kanze. Studenten der Ruhr-Universität Bochum haben den Dialekt untersucht, wie Medien ihn vermitteln und was ihn tatsächlich ausmacht und wie das eine auf das andere abfärbt. Das Ergebnis der Studenten ist, selbst Menschen aus dem Ruhrgebiet finden vieles typisch für ihre Sprache, was es gar nicht ist. Das Hasse und Kanze ist demzufolge gar nicht speziell von der Ruhr und die Mantaplatte gehöre zu einer Pommesbuden-Mentalität, die in Medien durchgewalzt werde, sodass viele an der Ruhr sie am Ende selbst angenommen hätten. Wirklich typisch sei dagegen, manche Vokale in die Länge zu ziehen, wie bei Gelsenkirchen. Für ihre Arbeit haben die Studenten unter anderem Filme, Comedy und Romane untersucht und sie haben den Dialekt auch im echten Leben abgehört, zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten und in Bussen und Bahnen.
Die Radio Wissen.
Psychische Erkrankungen sind immer noch ein Thema, die mit so einem ganz großen Tabu behaftet sind. Umso besser eigentlich, wenn sich dann jemand, der selber unter einer psychischen Erkrankung gelitten hat, dann mal öffentlich äußert. Und zwar auch jemand, der sehr viele Menschen erreicht, weil er nämlich prominent ist. Gestern hat Prinz Harry gestanden, dass der Tod seiner Mutter Diana ihm unglaublich an die Nieren gegangen ist. Er hat sehr, sehr viele Jahre gelitten und er hat sich erst mit 28 Jahren Hilfe gesucht. Heute hat sein Bruder William ein Chatvideo veröffentlicht und zwar mit Lady Gaga. Beide wollen im Endeffekt damit erreichen, dass wir alle eben offener mit psychischen Erkrankungen umgehen, um dieses Tabu zu brechen. Pascal Fischer, du hast dir das nochmal angeguckt. Was waren denn jetzt die Botschaften?
Ja, Prinz William sagt, psychische Probleme sollten so behandelt werden wie körperliche. Das Tabu führe ja letztlich nur zu weiteren Problemen und müsse einfach fallen. Man sieht ihn da dann also im Video sitzen an einem Schreibtisch im Kensington-Palast. Auf dem Monitor vor ihm Lady Gaga, dagegen die chattet aus ihrer Küche in Hollywood. Und die beklagt, psychische Krankheiten seien immer noch mit viel Scham verbunden. Du fühltest dich, sagt sie, als stimme mit dir etwas nicht. Dabei habe sie ja so viel, was sie glücklich machen müsste, aber trotzdem sei sie auch schon einige Zeit morgens erschöpft, traurig oder panisch aufgewacht.
Und Lady Gaga ist ja trotz allen Erfolgs ja jetzt auch kein Kind von totaler Fröhlichkeit. Also die spricht aus Erfahrung, ne?
Ja eben, die 31-Jährige hat ja im vergangenen Jahr enthüllt, sie hat an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten und ihr sei es besser gegangen, als sie mit anderen darüber reden konnte. Daher ist eben das Ziel, mehr Offenheit hilft zu reden, nimmt den Betroffenen den Druck. Williams Engagement kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Er ist Teil der Heads Together Kampagne. Prince Williams Frau Kate und natürlich auch Bruder Harry, die machen da mit als Schirmherren.
Und ich möchte euch an dieser Stelle nochmal einen unserer Hörsäle empfehlen, der sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Haben wir mal gestellt unter die Überschrift Bist du irre? Egal ob Depression, Psychose oder Sucht, wenn ihr an einer psychischen Krankheit leidet, dann werdet ihr eben ganz schnell in eine Schublade gesteckt und der Hörsaal zeigt eben, wie sich psychische Krankheiten in der Öffentlichkeit darstellen und ob sich da überhaupt irgendwas verbessert hat in den vergangenen Jahren. Findet ihr wieder auf unserer Homepage deradiowissen.de Hashtag Hörsaal.
Deradio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ja, da denkst du, du hast Ostern oder an Ostern alle Überraschungseier gefunden und auch ausgepackt und dann haut die Theresa May heute noch eins raus. Die Premierministerin von Großbritannien hat heute ganz überraschend angekündigt, dass sie Neuwahlen möchte, schon am 8. Juni. Und es ist insofern erstaunlich, als dass May bis vor kurzem Neuwahlen ausgeschlossen hat. Wenn dann nicht dieser Brexit wäre, ne? Über den ist sich das Parlament nämlich nicht einig.
At this moment of enormous national significance, there should be unity here in Westminster. But instead, there is division.
Theresa May hat nochmal erklärt, dass sich Westminster also nicht einig ist, darüber zu entscheiden. Und das müssen wir uns mal genauer angucken, zusammen mit unserem Korrespondenten in London, Friedbert Maurer. Friedbert, die nächste Wahl wäre ja regulär eigentlich erst 2020. Warum hat sich Theresa May jetzt doch anders entschieden?
Warum sie diese Neuwahlen möchte, das hat sie wie folgt begründet.
It was with reluctance that I decided the country needs this election. But it is with strong conviction that I say it is necessary to secure the strong and stable leadership the country needs to see us through Brexit and beyond.
Und ich denke, wenn sie ihre Führung, also ihre Führungsrolle verstärken will, wenn sie ihre Macht festigen will, ich glaube, das kann man in alle Richtungen verstehen, unter anderem auch an die Adresse der eigenen Partei, dass sie von den Hardlinern in der eigenen Partei nicht so abhängig sein möchte.
Na gut, und es geht ihr natürlich um den Brexit, ne?
Ganz klar, das hat sie unverblümt gesagt. Das wird eine Brexit-Unterhauswahl. Sie möchte sich ein Mandat holen, dafür, um die Brexit-Verhandlungen mit der EU möglichst so führen zu können, dass das bestmögliche Ergebnis für Großbritannien herauskommt. Ganz klar, Brexit ist das Thema. Brexit ist der Grund für die Neuwahlen. Deswegen wird es die am 8. Juni geben.
Wie sind denn die Reaktionen heute gewesen darauf im britischen Parlament?
Also die wichtigste Reaktion, die kam von Jeremy Corbyn, dem Labour-Vorsitzenden. Denn die Verfassungsspielregeln besagen hier, dass eine Premierministerin natürlich nicht einfach das Parlament auflösen kann, wenn es ihr passt, sondern dass sie es dann kann, zum Beispiel, wenn zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen. Also die Konservativen brauchen Labour, um diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Man war gespannt, was Jeremy Corbyn wohl sagen würde. Und er hat sich dann auch schon eine halbe Stunde später, etwa dann heute Mittag, so zu Wort gemeldet.
I welcome the opportunity for us to put the case to the people of Britain to stand up against this government and its failed economic agenda, which has left our NHS in problems, which has left our schools underfunded, which has left so many people uncertain. We want to put a case out there for the people of Britain of a society that cares for all, an economy that works for all and a Brexit that works for all.
Also Corbyn freut sich auf die Wahl. Ob er sich wirklich freut, ich weiß es nicht. In den Umfragen liegt er ganz weit hinten. Wer sich freut, das sind die Liberaldemokraten. Die können doch mit erheblichen Zugewinnen rechnen. Und sie sind ja die einzige größere Partei, die ganz klar und einhellig gegen den Brexit ist.
Theresa May sagt ja, du hast das eben schon mal mit eingebracht hier, dass das Land eben eine stabile Führung braucht. Wird es denn tatsächlich stabiler durch so eine Neuwahl?
Das kommt darauf an, wie die Neuwahlen ausgehen. Wenn sie ihr Mehrheitspolster ausbaut, dann glaube ich schon. Im Moment hat sie 17 Sitze Mehrheit, absolute Mehrheit. Wenn 9 sogenannte Hardliner sich gegen sie positionieren, indem sie sagen, also dieses Zugeständnis an die EU, das passt uns nicht, dann wird es für sie kritisch. Wenn sie also es tatsächlich schafft, von Labour-Stimmen abzuziehen, vielleicht auch von UKIP, den Rechtspopulisten, Stimmen abzuziehen und ihr Stimmenpolster auszubauen auf eine Mehrheit von 30, 40, 50 Sitze, dann ist sie gestärkt. Und dann kann sie wieder bei den Brexit-Verhandlungen eher das machen, was sie für richtig hält.
Und wie gut stehen die Chancen darauf? Kann man das jetzt schon irgendwie absehen?
Die Umfragen sehen sie klar vorne. Die Konservativen liegen bei 44%. Labour, also die Sozialdemokraten, hier bei 23%. Wenn wir den direkten Vergleich nehmen, Theresa May gegen Jeremy Corbyn, 50% gegen 18%. Das heißt, der Oppositionsführer ist den Umfragen zufolge praktisch chancenlos. Das sieht also gut für sie aus. Aber hier in Großbritannien beim Referendum letztes Jahr waren sich alle sicher, dass es nicht zu einem Ergebnis kommen wird, dass es zum Brexit kommt. Es gibt immer Unwägbarkeiten. Werden vielleicht nicht doch die Wähler sagen, ja, wir wollen den Tories nicht zu viele Stimmen geben, wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit. Werden vielleicht einige Sitze doch an die Liberaldemokraten abwandern. Es hat hier eine Nachwahl gegeben, die haben die Liberaldemokraten gegen die Konservativen gewonnen. Also es gibt da schon so ein paar Zweifel. Aber sie ist die Favoritin und es sieht insgesamt schon so aus, als würde sie ihre Mehrheit ausbauen können.
Theresa May hat Neuwahlen für Großbritannien angekündigt und zwar für den 8. Juni. Unser Korrespondent Friedbert Meurer mit den Hintergründen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Das war's für heute mit der Redaktionskonferenz. Kurz und knackig. Auf Wiedersehen. Pascal.
Tschüss.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.